Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. In einer neuen Reihe stellen wir vor, wie Solarinstallationsbetriebe arbeiten, vor welchen Herausforderungen sie heute stehen und wie sie Probleme lösen. Ein Thema, das alle bewegt, ist die Nachwuchsgewinnung und der Fachkräftemangel. Ich möchte Ihnen heute einen jungen Mann vorstellen, der zur neuen Generation in Installationsbetrieben gehört. Jan Dersen ist 27 Jahre alt und hat an der Hochschule Hamm-Lippstadt einen Bachelor für Energietechnik und Ressourcenoptimierung mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien erworben und dann im Anschluss vor 3 Jahren noch an der Hochschule Bochum seinen Master of Science für Elektromobilität gemacht. Für die Masterarbeit konnte er ein sehr schönes Projekt planen, nämlich einen Photovoltaik-Carport für die Fahrzeugladung. Sein Auftraggeber und Betreuer für dieses Projekt, der Installationsbetrieb Solarkönig aus Sendenhorst im Münsterland, hat ihm im Anschluss nicht nur die Gelegenheit gegeben, das Projekt auch tatsächlich umzusetzen, sondern er ist dort auch geblieben und als Projektingenieur ins Berufsleben gestartet. Ich spreche mit ihm darüber, wie die Entwicklung zum Elektromobility-Fachmann heute aussehen kann und wie Unternehmen Solarstrom für ihren Fuhrpark nutzen können. Und zwar nicht nur in Vertriebs- oder Lieferfahrzeugen, sondern auch für Gabelstapler und sogar für Taxis. Der PV Magazine Podcast heute mit Jan Dersen, Projektingenieur beim Installationsbetrieb Solarkönig im Münsterland und Master of Science für Elektromobilität. Herzlich willkommen, Herr Dersen.
Hallo, Frau Lichner.
Vielleicht nochmal zum Verständnis für alle, der Master of Science heute ist vergleichbar mit dem Diplom-Ingenieur von früher, richtig?
Ja, korrekt. Also das ganze Bildungssystem wurde vor 20 Jahren aufgespleist. Also der Diplom-Ingenieur als solches, den gibt es in der eigentlichen Richtung nicht mehr. Und Master of Science ist ungefähr bezogen auf die Credits der gleiche Aufgabenaufwand wie früher der Diplom-Ingenieur.
Jetzt sind Sie Master of Science für Elektromobilität. Das ist ja ein noch viel jüngeres Thema. Vor 10 Jahren wurde Tesla noch belächelt und nicht ernst genommen. Merken Sie, dass Sie im Studiengang Dinge gelernt haben, die den Betrieben bisher in der Praxis gefehlt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in dieses Unternehmen gekommen vor circa 3 Jahren. Solarkönig Services oder der Elektromeisterbetrieb ist vor 10 Jahren gegründet worden. Wir haben junge Unternehmer bzw. junge Fachkräfte, die eigentlich aus der Branche kommen, sich primär um den Bereich Photovoltaik gekümmert haben, aber gerade der Bereich Elektromobilität und auch Batteriespeicher wird jetzt zunehmend immer bedeutender. Gerade der Bereich Elektromobilität kommt natürlich sehr stark hoch und da fehlt in Anführungszeichen einfach noch an der einen oder anderen Ecke das ja, die Erfahrung aus den letzten Jahren, also dadurch, dass die Technologie neu ist, fehlt da ein wenig Wissen, was wir aber jetzt in den letzten 3 Jahren auch schon gut aufholen konnten, zumindest bei uns im Betrieb.
Jetzt ist ja gerade, wenn man mit dem Studium fertig ist, oft so, dass man in der Praxis dann Dinge sieht, die neuer sind. Was von dem, was Sie heute wissen, haben Sie sozusagen aus dem Studium mitgebracht und was müssen Sie sich täglich aneignen?
Ja, ich sag mal so die technischen Grundlagen, Kommunikation zum Fahrzeug oder Energiemanagement und sowas, das lernt man alles im Studium. Ich habe parallel zu meinem Master auch beim Solarcar der Hochschule Bochum, das ist ein studentisches Projekt, 1 Jahr gearbeitet, freiwillig, ehrenamtlich. Wir haben da ein solarbetriebenes Photovoltaik-Elektroauto in der, ich glaube, 7. Generation gebaut und sind dann 2017 sogar Vize-Weltmeister geworden in Australien. Und da konnte man schon ziemlich viel mitnehmen.
Diese Solarcar-Projekte in Australien sind ja ganz beliebt und auch berühmt. Muss man da ganz ohne Batterien fahren?
Nee, es ist nicht ganz ohne Batterie. Also es gibt schon Batterien in den Fahrzeugen, gerade wenn natürlich jetzt gerade mal die Sonne nicht da ist. Aber die sind so effizient ausgelegt, dass man theoretisch, wenn nur Sonne scheinen würde, auch mit einer ganz geringen Batterie energieautark fahren könnte, ohne anhalten zu müssen und nachladen zu müssen.
Und sind Sie selbst gefahren?
Ich bin nicht selbst gefahren, nein. Es gibt ausgebildete Fahrer bei uns, die dann den Outback-Temperaturen trotzen müssen, in Anführungszeichen, und dann bei 60, 70 Grad da 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag hinterm Fahrzeug oder hinterm Steuer sitzen, das ist schon keine leichte Aufgabe auf jeden Fall.
Eine Klimaanlage haben Sie denen also nicht noch eingebaut?
Nein.
Das wäre zu viel Gewicht dann. Warum haben Sie sich entschieden, in einen Installationsbetrieb zu gehen, wenn Sie schon so viel Erfahrung in der Forschung gemacht haben?
Ja, also ich habe meinen Bachelor an der Technischen Hochschule gemacht, bin dann auch an eine Technische Hochschule zum Master gegangen, habe parallel zu meinem Studium in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, unter anderem in einem sehr großen Konzern bei Frankfurt, die Planung im Bereich Photovoltaik und Concentrated Solar Power gemacht haben. Da habe ich mal so meine ersten 7, 8 Monate Praxiserfahrung als Ingenieur gemacht und da relativ schnell festgestellt, dass das schon sehr spannend ist. Aber dass der Bezug zur Praxis einfach für mich sehr wichtig ist. Also ich bin ein praxisveranlagter Mensch und im Handwerk hat man eben beide Seiten. Also wenn ich morgens ins Büro komme, dann sehe ich alle Mitarbeiter, meine ganzen Auszubildenden und Gesellen und kann mit denen in einem Gespräch quasi klären, was passiert am Tag. Und wenn die abends wiederkommen oder mich mittags oder im Laufe des Tages anrufen, weiß ich, das und das hat geklappt. Und beim 4., 5. Punkt, da müssen vielleicht nochmal nacharbeiten, ich muss noch Material auf die Baustelle bringen. Aber ich habe am Ende des Tages einfach den Erfolgsmoment, dass ich weiß, heute ist eine Photovoltaikanlage ans Netz gegangen und wir produzieren ab jetzt wieder an einem anderen Standort für einen anderen Kunden grüne Energie.
Wieder was für die Energiewende geschafft sozusagen.
Genau, korrekt.
Sehen das Ihre Mitstudenten und Mitstudentinnen auch so? Was machen die heute?
Also es ist ganz gemischt. Der Master Elektromobilität umfasst ja viele Disziplinen. Mein bester Freund, mit dem habe ich zusammen studiert, der ist bei einem Unternehmen in Bochum geblieben. Hat da seine Abschlussarbeit gemacht und die machen Testsysteme für Ladeinfrastruktur. Bedeutet, der ist europaweit tätig und verkauft Fahrzeugherstellern ein Testsystem, um deren Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge standardkonform ans Netz bzw. in den Markt zu bringen. Ein anderer Kommilitone von mir ist direkt mit seiner Masterarbeit bei Porsche übernommen worden, ist da in der Entwicklung tätig. Und noch ein dritter Kommilitone von mir, der arbeitet beim TÜV, macht da TÜV-Abnahmen, aber nicht diese herkömmliche TÜV, was wir jetzt so als Automobilbetreiber, Fahrzeugführer kennen, sondern so Sonderabnahmen für zum Beispiel Elektromobilitäts-Sonderanfertigungen und solche Geschichten. Also sowas, was auch das Solarcar macht. Also ich kenne keinen Kommilitonen von mir aus dem Bereich Elektromobilität, der länger als einen Monat auf eine Festanstellung warten musste.
Es wird ja in der Branche viel über den Fachkräftemangel gesprochen. Wie können wir junge Menschen überzeugen, den Weg zu gehen? Was wäre Ihr Hinweis an junge Menschen, die jetzt die Schule verlassen, sich doch im Handwerk umzusehen, vielleicht auch ein Installationspraktikum oder vielleicht auch gleich eine Ausbildung anzustreben?
Ja, gerade bei uns ist das ja so, dass wir ausbilden, also schon den dritten Azubi jetzt ausbilden aktuell. Wir haben 2 aktive Auszubildende und einer ist jetzt als Geselle quasi in die Praxis überführt worden, ist auch direkt weiter beschäftigt worden. Es ist so, dass wir eine Ausbildung im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik machen und der Riesenvorteil ist eben, dass man täglich neue Herausforderungen sieht. Ne? Also im Vergleich zum Studium, was jetzt manchmal relativ theoretisch ist, fahren die Azubis natürlich wie in jedem anderen Ausbildungsberuf auch raus. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also man hat viele Möglichkeiten, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und wir bilden auch aus und weiter. Das heißt, wenn die Azubis bei uns sind und sich generell schon für einen positiven erneuerbaren Energienjob entschieden haben, dann steht ihnen im Nachgang natürlich auch die Möglichkeit offen, einen Techniker oder Meister zu machen. Grundlegend ist dieser Bereich des Fachkräftemangels vielleicht so ein bisschen dadurch begründet, dass viele ältere Generationen sagen, ja, geh lieber studieren, lern was Anständiges in Anführungszeichen, aber ich sehe das eigentlich ganz anders. Der Bereich der Ausbildung ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger und sehr unterschätzter Bereich. Und ich kann jetzt keine Gehälter direkt vergleichen, aber ganz oft ist es so, dass ein Azubi oder ein Geselle in unserem Bereich eher einen Job wiederfindet als zum Beispiel ein Master of Science irgendwie im Maschinenbau. Gerade jetzt, wo wir diese Covid-Thematik haben, also kenne ich aus einem engeren Berufs- und Familienumfeld auch. Wenn man da eine ganz normale Ausbildung hat, aber grundsolide ist, dann hat man da auf jeden Fall kein Problem, einen guten Job zu finden und auch den Job zu behalten. Also da ist viel Potenzial drin und man kann so die Energiewende mitgestalten und auch in Zukunft braucht man sich keine Gedanken machen, da irgendwie Probleme beim Job oder beim Jobfinden zu haben.
Ja, und wenn man sich überlegt, dass ja gerade vielleicht der Einstieg noch ein bisschen schmal ist, vielleicht gibt es noch nicht so viele Ausbildungsberufe oder vielleicht so viele Studiengänge, aber perspektivisch ist ja unglaublich viel Zukunft in der Richtung zu sehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der Jobmotor, der da noch hinten dran hängt, egal in welcher Richtung, der ist enorm. Also gerade was den Bereich erneuerbare Energien angeht und auch den Bereich Elektromobilität, da werden viele, viele Jobs kommen, die jetzt heute noch nicht da sind, aber die nächsten 50, 60, 70, vielleicht 100 Jahre Bestand haben und natürlich ein großes Potenzial bringen, eben die Generation von heute die Energiewende auch vorantreiben zu lassen.
Lassen Sie uns mal auf Ihre Masterarbeit kommen. Bei diesem Carport handelt es sich ja um eine große Überdachung, also mit 59 Kilowatt Peak auf dem Dach. Und zusätzlich haben Sie bekommen Sie vom Bürogebäude und der Fassade noch 37 Kilowatt Peak. In Summe sind es also 95. Und das ist ja schon eine ganze Menge, die man da einem Studenten praktisch überlassen hat. Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie vor diesem Projekt standen?
Ja, also grundlegend erstmal, um nochmal auszuholen, ich habe mich initiativ hier beworben. Das heißt, die Stelle war nicht ausgeschrieben. Ich bin von meiner Ausbildung her zur Hälfte ja Energietechnik, sprich Elektrotechnik und Maschinenbau. Und von der anderen Hälfte her bin ich ja Elektromobilitätsfachkraft. Und jetzt habe ich versucht, diese beiden sehr gut zusammenpassenden Schwerpunkte zu vereinen und habe mich initiativ hier bei SolarKönig 2017 beworben, mit dem Hintergedanken, einen Photovoltaik-Carport mit Ladeinfrastruktur aufzubauen und die bestehende Photovoltaikanlage, um einen großen Batteriespeicher zu erweitern. Das Ganze war erstmal gesehen jetzt nichts, was jetzt total super innovativ war, nur es hat noch in Anführungszeichen niemand so wirklich angepackt. Und das war natürlich ein relativ großes Projekt. Also ich habe erstmal am Anfang alle Teilbereiche einzeln betrachtet, habe mir einen Überblick verschafft, habe versucht, die alle für sich einzeln zu erfassen und sie dann nachher wieder zusammenzuführen. Unterstützt würde ich natürlich durch die Praxiserfahrung, die jetzt die Firma seit ja fast oder über 10 Jahren, also Gründung ist 2005 gewesen, im Bereich Photovoltaik sind wir jetzt 13, 14 Jahre. Also auf das Praxiswissen konnte ich zurückgreifen, aber die Bereiche, die Elektromobilität anbelangte, Energiemanagement und diese Leistungsgroßenergiespeicher, die waren hier relativ neu. Also das hat sich niemand vorher getraut oder hat niemand die Zeit für gefunden, sich dem mal anzunehmen. Und das habe ich dann in meiner Masterarbeit das erste Mal technisch, theoretisch ausgelegt. Und nachher ist das dann natürlich auch in der Praxis umgesetzt worden.
Aber es ist ja ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Also man muss ja auch viel investieren, um sowas zu machen. Ist das üblich, dass man so eine großen Projekte bei Ihnen schon im Masterstudium umsetzt?
Also die Masterarbeit umfasst ja nur die theoretische Auslegung. Der Vorschlag oder die Herausforderung bestand ja darin, das theoretisch auszulegen. Und mein Chef hat die Möglichkeit gesehen, einen Ingenieur daran zu setzen oder der sich ja selbst quasi beworben hat, um das Ganze auszulegen. Und in der Masterarbeit kam dann raus, dass dieses Projekt nachher sich wirtschaftlich darstellen lässt. Ein Ziel von uns ist dann jetzt in Zukunft dieses Gesamtprojekt als skalierbare Größe in den Markt zu bringen. Allerdings sind wir letztes Jahr so überrannt worden, dass wir das zeitlich einfach noch nicht geschafft haben.
Sagen Sie uns doch noch was zu den technischen Details. Wie viele Autos können da laden? Wie viel, womit laden die? Mit welcher Power?
Also der Carport, hatten Sie ja schon gesagt, hat 60 Kilowatt Peak, Bestand hat 37, nur gerundet jetzt, insgesamt sind es 95 kW Anschlussleistung Photovoltaik. Dazu kommt ein 67 Kilowattstunden Leistungsenergiespeicher. Leistungsenergiespeicher deswegen, weil der mit B- und Entladeleistung von 60 kW laden und entladen kann. Das Ganze ist theoretisch erweiterbar. Und wir haben Stand jetzt 2 öffentliche Ladepunkte vor der Haustür, bedeutet 44 kW, also 2x22 kW Anschlussladeleistung Typ 2 und aktuell 4 Ladepunkte mit 11 kW am Carport. Das Ganze ist aber dafür ausgelegt, dass man das in Zukunft noch erweitern kann, sprich Leerrohre sind gelegt, die Verteilung ist dafür ausgelegt, wir könnten theoretisch auf 8 oder 10 Ladepunkte gehen. Einfach nochmal, um das sich nochmal als Gesamtbild darzustellen, es ist so, dass das Ganze über ein Energiemanagement überwacht wird. Das heißt, wir haben hier eine Photovoltaik-Überschuss-Steuerung integriert, bedeutet, dass die Ladepunkte am Carport einzeln steuerbar sind und so auch eingestellt werden können, dass zum Beispiel im Sommer, wenn die Vertriebler oder Techniker mit dem Fahrzeug wiederkommen oder mittags hier anstöpseln, es ist zum Beispiel gerade kein Überschuss da, dass der Ladevorgang erst dann gestartet wird, wenn wirklich Leistung da ist. Und sobald dann eine Wolke drüber zieht, dann wird er wieder reduziert, also die Ladeleistung wird reduziert oder gestoppt. Gestoppt eher selten, aber ne, könnte auch so passieren. Und wenn dann wieder Sonne da ist, wird dann wieder weitergeladen.
Und die öffentlichen Ladepunkte, die werden dann prioritär geladen?
Die öffentlichen Ladepunkte sind gefördert und müssen durch die Förderung und natürlich auch durch das allgemeine den Verfügbarkeitsanspruch 24/7 volle Ladeleistung bringen. Ich meine, niemand möchte nachts hier zur Wallbox oder zur Ladesäule kommen und dann in Anführungszeichen so lange warten, bis das Fahrzeug erst durch Photovoltaik direkt versorgt werden kann. Die werden natürlich vorrangig durch den Batteriespeicher geladen. Das heißt, da sind ja immerhin 67 Kilowattstunden Energie gespeichert im Sommer. Und in der Regel ist es natürlich so, dass wenn jetzt der Speicher leer wäre, was ja im Sommer sehr, sehr, sehr selten ist, also das haben wir de facto fast nie erlebt, dann würde einfach grüner Strom aus ökologischen Quellen durch das Netz zugezogen werden und somit wird das Fahrzeug auf jeden Fall immer bei uns 100% grün beladen.
Gab es oder gibt es bei der Umsetzung Schwierigkeiten, die Sie vorher nicht vorhergesehen haben oder auch vielleicht welche, die Sie vorhergesehen haben, mit denen Sie gerechnet haben?
Ja, also grundlegend ist das Ganze natürlich neu. Ne? Wir müssen jetzt immer so den Einklang zwischen allen Bereichen finden, erstmal eine Photovoltaikanlage mechanisch zu installieren auf einem Carport-System, was das Unternehmen vorher noch nicht aufgebaut hat, was generell auf dem Markt relativ selten ist, war technisch jetzt keine große Herausforderung, aber hat so den einen oder anderen Problempunkt mit sich gebracht, Fundamenterstellung und Co. Dann ist es natürlich so, dass die Ladepunkte und das Energiemanagement zusammen mit dem Batteriespeicher und der alten Anlage, die auch eine andere Einspeisevergütung hat, zusammenarbeiten muss. Und das Ganze war schon herausfordernd. Das haben wir dann natürlich trotzdem gelöst. Also die Anlage ist jetzt ziemlich genau, ich glaube, am 15.01. im Betrieb, hat jetzt ein Jahr Praxiserfahrung hinter sich gebracht. Und in diesem Jahr haben wir noch den einen oder anderen Schwachpunkt ausgemerzt, kommunikationstechnisch oder wie auch immer, steuerungstechnisch. Das haben wir noch optimiert. Und dieses Jahr 2021 streben wir dann an, dass wir das Ganze noch ein bisschen weiter ausreizen. Der Fuhrpark wird jetzt immer zunehmend elektrischer. Das heißt, wir haben mittlerweile, ich glaube, 7 Fahrzeuge, die elektrisch sind oder sogar teilelektrisch. Das heißt, teilelektrisch bedeutet Plug-in-Hybride, die aber vorrangig elektrisch gefahren werden im Umkreis. Und da können wir es natürlich schon schaffen, diese Herausforderung, die wir an dem Carport-System als solches hatten, irgendwie daraus zu lernen und das Gesamtprojekt möglichst für den Endkunden, für den das dann irgendwann gedacht sein soll, in Zukunft möglichst wirtschaftlich und ökologisch darstellen zu können.
Da kommen ja jetzt eine ganze Menge verschiedene Produkte zusammen, ne? Die Wallboxen und die Solaranlage und der Speicher. Haben Sie jetzt ein Konzept, wo Sie sagen, okay, wir kriegen das alles zusammen, wir kriegen das alles gemeinsam gesteuert?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein Energiemanagementsystem, was quasi alles überwacht. Das kann die Wallboxen steuern, das kann den Batteriespeicher steuern, das kann auch die Photovoltaikanlage steuern, weil der Batteriespeicher ist landesgefördert. Das heißt, es war verpflichtend, dass die neue Photovoltaikanlage, sprich der Carport, nie mehr als 50% seiner Energie ins Netz speisen darf. Und das wird alles überwacht. Bedeutet, wenn der Speicher im Sommer voll ist und die Autos auch schon getankt sind gegen Nachmittag und der Speicher, die Photovoltaikanlage würde in Anführungszeichen 80% Energie noch Überschuss fahren, dann würde das Energiemanagement diesen Überschuss leicht drosseln und versuchen, dass möglichst ein wirtschaftlicher Gesamt, eine wirtschaftliche Gesamtlösung gefunden wird, um das letzte Quäntchen quasi rauszudrücken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir die Gastherme und auch die Warmwasseraufbereitung hier im Hause dieses Jahr noch ändern werden gegen eine Warmwasserwärmepumpe, und auch diese lässt sich dann über das gleiche Energiemanagement steuern. Bedeutet gleichzeitig wieder, dass möglichst viel Energie selbst hier verbraucht wird, wir möglichst wenig ins Netz einspeisen und so natürlich die Autarkie steigt.
Dann springen wir gleich mal zum Eigenverbrauch. Sie haben es gerade schon gesagt, der Eigenverbrauch soll noch gesteigert werden durch Wärmeerzeuger. Wie ist denn die solare Deckung im gesamten Rest des Unternehmens? In der E-Mail, die Sie mir geschickt haben, stand, diese Mail wurde mit 100% Solarstrom erstellt und versendet und dank eines intelligenten Speichers auch nachts. Aber Sie sind ja nicht völlig autark, oder?
Nein, das ist korrekt. Also Autarkie beziffert ja in Anführungszeichen die Eigenerzeugung, also das, was man von seinem selbstverbrauchten Strom selbst erzeugen kann. Die liegt aktuell in diesem Jahr bei ca. 75%. Die restlichen 25% kommen natürlich aus dem Netz. Also das ist die Autarkie. Grundlegend muss man da aber unterscheiden. Das heißt, der Strom, den wir bilanziell erzeugen, der ist um ein Dreifaches höher als das, was wir aktuell verbrauchen. Das heißt, wir erzeugen quasi dreimal so viel Strom, als wir selbst verbrauchen können, nur eben nicht genau zur richtigen Zeit. Man könnte mit wirtschaftlichen Aufwenden den Speicher überdimensionieren, sodass man dann höhere Autarkiegrade nahe 90% oder 95% sicherlich erreichen könnte, aber das ist einfach wirtschaftlich nicht rechenbar. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass diese 75% Autarkie bedingt sind durch externe Ladevorgänge. Zum Beispiel haben wir ein Unternehmen hier direkt nebenan, die betreiben die Fahrzeugflotte für die Stadt Münster. Das ist Münster Loop. Da sind bis zu 10 Fahrzeuge täglich im Nahverkehr für die Stadt Münster im Einsatz und können so einen Taxi-on-Demand-Service darstellen. Die werden größtenteils oder ausschließlich elektrisch beladen, und der Unternehmer, der die Taxifahrer stellt, der hat seinen Sitz hier direkt nebenan. Bedeutet gleichzeitig, dass wir mit dem ein Abkommen geschlossen haben, dass er an unseren Ladepunkten seine Fahrzeuge über Nacht aufladen kann. Und nachts ist es natürlich so, da scheint die Sonne nicht. Sprich, wenn der Speicher dann irgendwann leer ist, wird wieder Netzenergie bezogen. Und trotz dessen, dass wir Netzenergie bezogen haben und dadurch unseren Eigenverbrauch in Anführungszeichen verringert haben, haben wir trotzdem noch eine Autarkie von 75% hinbekommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr über 80% Autarkie schaffen können und somit natürlich möglichst grün dastehen.
Ja, ist ganz erstaunlich, wenn Sie auch noch diese Taxis mitversorgen. Ja, die ist Ihre Ladestation nicht so zentral, dass die auch am Tage mal nachladen können?
Die Ladestation an sich ist hier in Sennhorst-Albersloh. Das ist circa 10-12 Kilometer vom südlichen Stadtrand von Münster entfernt. Die Taxen fahren nur in Südmünster. Allerdings sind die so gut ausgebucht, dass die tagsüber nur im Bereich von Münster unterwegs sind. Und wir sind seit 2017 oder haben seit 2017 zwei öffentliche Ladepunkte vor unserer Haustür installiert. Waren damals auch die ersten, die im Umkreis von 15-20 Kilometern wirklich Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt haben. Grundlegend ist es aber trotzdem so, dass wir in einem Industriegebiet liegen und dadurch nicht mitten in der Stadt, was bedeutet, dass unsere Ladeinfrastruktur erst dieses Jahr so richtig wirklich benutzt wurde. Vorher leider wenig, aber das wird jetzt immer mehr. Also immer mehr Fahrzeuge laden hier tagsüber, wenn man irgendwie in der Nähe einen Termin hat oder sonst irgendwie unterwegs ist. Und auch nachts ist es durchaus so, dass Ladevorgänge verzeichnet werden. Und die werden dann selbstverständlich komplett automatisch mit dem Fahrzeugführer oder mit dem Inhaber der Karte verrechnet.
Aber bei dem Taxiservice hört es sich ja jetzt so an, als ob die bei Ihnen praktisch auf dem Hof fahren und Ihre Ladestation mitverwenden.
Sowohl als auch. Also die verwenden unsere Ladestation, die haben halt 10 Taxen. Also das sind 2x5 Fahrzeugflotten, die in zwei Schichten fahren. Und der eine Schwung kommt dann abends so gegen 18, 19 Uhr und der andere Schwung dann nochmal so gegen 2, 3 Uhr morgens. Und somit sind dann immer 4 bis 5 Ladepunkte gleichzeitig belegt, ja.
Jetzt haben Sie ja als Projektleiter bei Solar König angefangen. Können Sie uns das Unternehmen selber noch mal kurz vorstellen? Wie groß sind Sie?
Also die gesamte Solar König Gruppe, die beiden Hauptkonzerne, also Fensterfassade Service König GmbH und der Elektromeisterbetrieb Solar König Services GmbH, umfassen ca. 25 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft wurde 2005 gegründet. Und wir bauen seit 2008, glaube ich, Photovoltaikanlagen. Genau, grundlegend ist es so, dass wir 2 bis 3 Kernbereiche haben. Also wir haben einmal den privaten Sektor, sprich Privat-Photovoltaikanlagen, 5 bis 30 Kilowatt Peak und Kleingewerbe. Dann haben wir noch den zweiten Bereich der öffentlichen Ausschreibung nach VOB. Da sind wir bundesweit unterwegs und bauen auch Anlagengrößen bis zu 500 Kilowatt Peak oder unsere aktuell größte Anlage hat 530 Kilowatt Peak. Und der dritte, aber eher unbedeutendere Bereich für das Hauptgeschäft sind Fensterfassade Sonderbauten. Da renovieren wir, beziehungsweise ich jetzt nicht, aber die Abteilung, Sonderanfertigung, zum Beispiel für das Polizeipräsidium in Düsseldorf. Das ist dann alles denkmalgerecht. Und das ist eigentlich der Bereich, worauf es mal gegründet wurde, aber wo jetzt nicht mehr das Kerngeschäft liegt. Ja.
Und welches Marktsegment bzw. welche aktuellen Geschehnisse beschäftigen Sie gerade am meisten?
Ja, ich sag mal so, also ich möchte dieses C-Wort ja gar nicht in den Mund nehmen, aber das hat halt letztes Jahr durch diese Corona-Pandemie eben dazu geführt, dass der Zuwachs gerade im kleinen Bereich enorm gestiegen ist. Und enorm gestiegen bedeutet verdoppelt. Das heißt, letztes Jahr haben wir unsere Aufträge in Bereichen zwischen 5 und 30 Kilowatt Peak verdoppelt. Das ist natürlich ein Bereich, der uns gerade sehr fordert. Batteriespeicher, Elektromobilität kommt jetzt, beziehungsweise ist seit 2, 3 Jahren keine Anlage wird quasi de facto mehr ohne verkauft, also ohne Batteriespeicher verkaufen wir fast gar keine Kleinanlage mehr. Und Elektromobilität ist, ich würde jetzt grob schätzen, jede 2. bis 3. Photovoltaikanlage wird auch mit einer Wallbox oder Ladesäule verkauft. Also das ist schon extrem. Wir haben natürlich dadurch bedingt auch damit zu kämpfen, dass wir Lieferengpässe haben, sprich Wallboxen und Speicher sind nicht so lieferbar, wie sie vor einem Jahr noch waren. Und wir haben natürlich Fachkräftemangel, was Sie ja gerade schon ansprachen. Also de facto hat kein Elektroinstallateur hier im Umkreis zu viele Elektriker, sondern tendenziell immer zu wenig.
Also der Privatmarkt brummt und wie läuft es mit den öffentlichen Aufträgen?
Ja, auch nicht schlecht. Also de facto machen wir grob die Hälfte unseres Geschäfts auch noch mit öffentlichen Anlagen, irgendwo zwischen 30 und 500 Kilowatt Peak, nur Aufdach. Da ist schon ein sehr großer Aufgabenbereich, also den leite ich, oder was heißt ich leite den, aber ich mache Projektplanung und auch Projektleitung in den VOB-Anlagen. Nicht in allen, aber mittlerweile in relativ vielen. Und das ist natürlich tagtäglich eine große Herausforderung, dass das alles so weiterlaufen kann, wie es vorher auch mal lief. Ne?
VOB heißt ja, dass Sie an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Gibt es da Unterschiede in der Planung und Umsetzung von Projekten?
Ja, also VOB, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung, beschreibt eben das, was Sie gerade schon sagten, dass es öffentlich ausgeschrieben ist. Es ist bundesweit, also wir sind bundesweit da tätig. Bei den VOB-Projekten ist es ganz häufig so, dass durch ein externes Planungsbüro die Anlage vorgeplant wird. Es ist sehr viel Abstimmungsarbeit da. Das heißt, man muss sich flexibel auch an Änderungen und Gegebenheiten anpassen. Man muss sehr dynamisch sein. Das ist natürlich bei den Kleinanlagen auch so, aber bei den großen ist das viel bürokratischer. Die Ladeinfrastruktur in dem Bereich machen wir noch nicht. Das heißt, also Elektromobilität ist de facto noch nicht da angekommen, wo wir das vielleicht vermutet hätten, beziehungsweise wir haben uns einfach dem noch rausgenommen, weil uns das einfach personaltechnisch nicht liegt, Wir haben da nicht die Manpower für, aber grundlegend ist das natürlich so, dass es in den öffentlichen Bereichen auch viel Abstimmungsarbeit und Fehlerpotenzial gibt und natürlich auch die ein oder andere Fehlplanung, die man dann mal ein bisschen durchgehen muss und wo man dann mit dem Planer und dem Auftraggeber eine Lösung für finden muss. Aber de facto ist es so, dass wir es noch nie irgendwie, also es ist noch keine Anlage nicht ans Netz gegangen. Also alle Anlagen wurden realisiert. Die ein oder andere dann eben ein bisschen anders, als das ursprünglich mal geplant war. Gerade so Bereiche wie Blitzschutz und ja, Normierung sind herausfordernd tagtäglich, aber da sind wir natürlich auch ja am Zahn der Zeit. Wir werden dauernd fortgebildet, wir kennen eigentlich immer alle Neuerungen und oft sind wir den Planern teilweise wirklich einen Sprung voraus und kennen die Normen schon, bevor der Planer darüber überhaupt nachgedacht hat.
Eins Ihrer Referenzprojekte ist ja auch eine Lösung, die Sie für einen Gewerbebetrieb umgesetzt haben, wo es darum ging, dass Gabelstapler mit Solarstrom geladen werden sollen. Das hört sich für mich auch spannend an. Was war das für ein Projekt?
Ja, das ist der Baustoffwandel Bauen und Leben in Jülich. Das ist eine knapp 100 kW Peak Photovoltaikanlage in Kopplung mit einem 75 kWh Batteriespeicher. Die haben vor Ort fünf Fahrzeuge, also Großfahrzeuge, davon vier Elektrostapler, einen Elektroradlader und dann noch so kleine Lifte, die alle möglichst mit grünem Strom beladen werden sollen. Die sind allerdings jetzt den ganzen Tag immer unterwegs, also werden nie, stehen selten still, höchstens mal in der Mittagspause. Und so ist das so, dass wir da kein aktives Energiemanagement umgesetzt haben. Allerdings haben wir dem Betreiber und dem Flottenführer da mitgeteilt, dass er seine Fahrzeuge möglichst in der Mittagszeit laden sollte. Und die haben so über das letzte Dreivierteljahr, seitdem die Photovoltaikanlage und der Speicher am Netz ist, es geschafft, eine Autarkie von über 50% zu schaffen. Und das ist schon echt enorm, weil die Grundlast bei denen liegt wesentlich höher als zum Beispiel bei Solarkönig. Die haben da teilweise eine Grundlast unter der Woche irgendwie im Betrieb von 20, 30, 40 kW Leistung, also Anschlussleistung. Und das ist natürlich nicht so einfach zu deckeln. Ja, also das ist schon extrem. Dennoch ist es so, dass die Ladestandards bei diesen Fahrzeugen proprietär sind. Das heißt, das, was ursprünglich mal angedacht war, dass man die Fahrzeuge intelligent lädt, ließ sich so nicht umsetzen, weil jeder Fahrzeughersteller so sein eigenes Süppchen kocht. Also im Fahrzeugbereich für Pkw hat man ja den Typ 2 und CCS-Standard. Die sind standardisiert, da nutzt jeder Hersteller das Gleiche. Das heißt, wenn sie bei uns die Wallbox kaufen, dann können sie auch noch in 10 Jahren ihren neuen Elektroflitzer daran laden. Aber bei den Staplern und Radladern ist das de facto wirklich nicht so. Das macht jeder mit seinem eigenen Standard und seinem eigenen Steckersystem. Also war das nicht so leicht umsetzbar. Trotzdem haben wir eigentlich das Beste draus gemacht. Und ich würde sagen, 50% Autarkie bei einem so großen Unternehmen muss man erstmal erreichen.
Schön. Ja, ich glaube sowieso, dass gerade so Baumärkte und Möbelmärkte und so, die könnten sich dann noch eine ganze Scheibe abschneiden von bestimmten Vorreiterbetrieben, die das schon so umsetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also da passt ja unser Carport-Konzept jetzt sehr gut rein. Ich meine, das, was wir bei uns hier gemacht haben, der Photovoltaik-Carport, der ist ja skalierbar. Das heißt, ich kann den in jeder x-beliebigen Größe theoretisch auch auf jedem Baumarkt- oder Supermarktparkplatz aufbauen. Hab dann halt den Vorteil, dass meine Kunden überdacht quasi parken können. Sprich, sie sind weder der Sonneneinstrahlung noch im Winter oder bei schlechtem Wetter im Regen ausgesetzt und können gleichzeitig Photovoltaik-Strom in ihre zukünftigen Elektrofahrzeuge tanken. Also das ist noch ein Bereich, der hoffentlich, aber da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, Fuß fassen wird und das Konzept könnte in naher Zukunft ja, für Supermärkte oder Baumärkte oder sonstige Quartierslösungen sehr interessant werden. Und da haben wir als Solarkönig-Gruppe jetzt schon grundlegende Erfahrungen gemacht und können in Kürze das ganze System quasi noch ein bisschen ausbauen, skalieren und dem Endkunden anbieten, ja.
Zumal der Boden ja ohnehin versiegelt ist, da ist eine Solaranlage ja nur von Vorteil. Ich möchte zum Schluss kommen und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in Ihre Projekte und auch in Ihre persönliche Entwicklung gegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.
Das war der Podcast heute mit Jan Dersen, Projektingenieur beim Installationsbetrieb Solar König in Münsterland und Master of Science für Elektromobilität. Weitere Informationen zu solaren Ladelösungen erhalten Sie übrigens auch in unserer letzten Printausgabe vom November 2020 und in zwei aktuellen Webinaren aus dem Januar 2021 und dem Dezember 2020. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem Podcast. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf unserer Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com oder Sie liken uns auf den Plattformen iTunes und SoundCloud, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.